Urbanophil. So heißt das Blog, über das wir heute eine Stunde lang im Online-Talk von D-Radio Wissen reden werden. Der Wortursprung, der verrät schon einiges. Urbs, lateinisch für Stadt. Phil kommt aus dem Griechischen, bedeutet so viel wie Freund oder Freundschaft. Urbanophil also, Freund der Stadt. Wir haben gleich zwei Freunde der Stadt, beziehungsweise des Städtischen, heute hier im Online-Talk von D-Radio Wissen. Sie sind aus Berlin zugeschaltet und Sie werden sich wie immer gleich selbst vorstellen in unserem Online-Talk-Fragebogen. Hier aus Köln begrüßt euch heute Konstantin Sorawski
und Michael Gessert.
Und wie immer beginnen wir mit dem Online-Talk-Fragebogen. Und weil wir heute ausnahmsweise zwei Gäste haben, bitten wir auch beide Gäste, die Fragen direkt hintereinander zu beantworten. Und praktischerweise haben wir Mann und Frau zu Gast. Die Stimmen sind also gut auseinanderzuhalten. Und wir beginnen mit der Dame. Eure Namen?
Verena.
Und Stefan, guten Morgen.
Alter?
30.
34.
Eure Webadresse?
www.urbanophil.net.
Gilt für beide?
Ja, genau, das gilt für beide.
Ihr seid online seit? Manchmal muss man schätzen oder raten.
Seit 2006, fünf Jahren, genau. Ja.
Beruf?
Stadt- und Regionalplanerin.
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern, auch im Bereich Stadtplanung.
Eure Berufung?
Stadtvermitteln.
Ja, würde ich auch in die Richtung sagen. Und neue Möglichkeiten für die Städte finden.
Okay. Eure Ausbildung?
Ich habe Stadt- und Regionalplanung studiert an der TU hier in Berlin.
Und ich genauso. Habe ein wenig früher angefangen als Verena.
Eure Offline-Hobbys?
Spazieren gehen, Bücher lesen.
Bei mir flanieren, also auch wie spazieren gehen durch die Städte, auch Bücher lesen, im Internet sich rumtreiben und neuesten Entwicklungen ausprobieren.
Fahrradfahren.
Apropos im Internet sich rumtreiben, der beste Platz zum Surfen für euch ist?
Ich finde Cafés gut oder auch einfach morgens im Bett liegen bleiben und dann mit dem Laptop von da surfen.
Ich finde die S-Bahn super.
Die S-Bahn?
Mhm.
Warum?
Naja, weil man so schön mittendrin ist, sich dabei noch bewegt und gleichzeitig eben in der ganzen Welt auch surfen kann.
Ja, im zweiten Teil des Fragebogens, da haben wir jetzt Sätze, die wir euch bitten zu vervollständigen, auch immer relativ knapp. Diesmal abwechselnd. Verena, du wieder zuerst. Die beste Stadt der Welt ist?
Berlin.
Berlin.
Ich lebe lieber in der Stadt als auf dem Land, weil
ich hier so viel Platz und Raum habe, mich zu entfalten.
Weil ich immer wieder auf spannende neue Dinge gestoßen werde.
Ohne Autos wäre eine Großstadt
wahrscheinlich ein bisschen weniger urban.
Allerdings auch bedeutend ruhiger und fußgängerfreundlicher.
Ohne das Internet wäre die Welt
viel größer.
Und weniger vernetzt.
Ja, vielen Dank erstmal, Verena Pfeiffer-Kloß und Stefan Höfgen. Wenn
Verena und Stefan, ihr seid heute unsere Gäste, da freuen wir uns sehr drüber. Und ihr seid mitbeteiligt am Projekt Urbanophil. Wenn man jetzt das bei Google eingibt oder auch die Website aufruft, nämlich urbanophil.net, dann landet man zuallererst auf einem Blog. Aber es steckt ja noch mehr hinter diesem Blog und hinter dem ganzen Projekt. Vielleicht erläutert ihr mal generell, was es mit all dem auf sich hat.
Also am Anfang stand und steht der Blog. Also der Blog ist schon der Mittelpunkt. Stefan hat den eigentlich vor 5 Jahren gestartet. Vielleicht willst du dazu was sagen?
Also bei mir war es so, ich habe wie gesagt Stadt- und Regionalplanung studiert. Und mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig viele Themen gibt, die sich im urbanen Kontext eben abspielen. Und dass die aber in der Universität gar nicht verhandelt wurden. Und da war so ein bisschen bei mir das Bedürfnis, dass ich dann gesagt habe, ich möchte da was machen, eine Seite aufbauen, wo eben genau solche Themen ihren Platz finden. Also dass man nach den neuen Entwicklungen sucht und eben diese Randthemen vielleicht auch mal beleuchtet. Und das war eigentlich dann der Ausgangspunkt mit diesem Blog, den ich dann aufgesetzt habe. Und dann kamen eben weitere Freunde hinzu und dann sind wir auch den Schritt gegangen, dass wir dann eben auch Präsenzveranstaltungen gemacht haben. Das waren dann eben Urbano Films oder Urbano Forum und hat sich eben zu weiteren Konferenzen dann Organisationen auch weiterentwickelt.
Das heißt, der Name Urbanophil stammt von dir?
Ja, den habe ich mit einer Freundin lange diskutiert in Cafés mal wieder. Und dann sind wir darauf gekommen, dass das genau passen würde.
Du hast gesagt, eine Motivation von dir war es, Randthemen im Städtischen zu betrachten, die an der Universität nicht so diskutiert wurden. Mhm. Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, also was direkt einer der ersten Blog-Einträge war, ist zum Beispiel das Thema emotionale Stadtkartierung. Da geht es darum, dass man mit Sensoren messen kann, wie sich ein Mensch in der Stadt mehr oder weniger fühlt oder zumindest welchen Erregungszustand er hat. Und diese Informationen werden kombiniert mit GPS-Daten und dann wiederum auf eine Karte gebracht. Also es war damals der Ansatz von Christian Nold, der hat das Biomapping genannt, das Projekt. Und das war, finde ich, eine ganz interessante Herangehensweise, wie man Technologie, aber eben auch das soziale Verhalten in der Stadt zusammengebracht hatte. Und das war so eins der ersten Sachen. Anderes Projekt war zum Beispiel ein schönes T-Shirt von Mess aus Kaiserslautern, wo einfach drauf stand Suburbanization Sachs. Also der Verteufelung von Suburbanisation. Und das fand ich deswegen schön, weil es sozusagen prägnant war und auch das Thema der Stadtplanung auf so ein, ich sag mal, allgemeinfähiges Platz gebracht hat und sehr knapp formuliert hat.
Urbanophil ist ja jetzt auch ein Verein, nicht nur das Blog, das ihr betreibt. Welche Ziele hat der Verein denn?
Also der Verein hat das Ziel, eben den Blog zu betreiben, um neue Themen aufzugreifen und eigene Themen einzubringen und dann aber auch diese Ideen, die man hat und die spannenden Themen, die man findet, dann wieder hinauszutragen, auch in die Stadt, zu interagieren, Netzwerke zu bilden, sich auszutauschen mit anderen aus diesem großen Bereich Architektur, Stadtplanung, auch künstlerische Bereiche zusammenzukommen. Und wir waren ganz lange kein Verein. Wir waren auch ein freies Netzwerk und haben irgendwann entschieden, dass wir durch diese Verfasstheit eines Vereins nochmal ein bisschen einen anderen Stand haben können und anders auftreten können. Und dann haben wir uns dafür entschieden.
Und ihr sagt, 5 Jahre gibt's euch jetzt?
Ja.
Wenn ihr mal so ein kleines Zwischenfazit zieht, also hat sich diese Vereinsgründung gelohnt im Vergleich jetzt zum nur Betreiben eines Blogs?
Eigentlich ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob es nur mit der Vereinsgründung zusammenhängt, aber im letzten Jahr ist bei Urbanophil unheimlich viel passiert. Wir sind sehr präsent geworden in Berlin vor allem, haben dann auch mit der Senatsebene Kontakte gehabt. Wir haben es geschafft, die Senatsbaudirektorin zu einem Interview zum Filmabend zu bekommen, die dann bei uns zu Gast war, zu einer Podiumsdiskussion. Und wir haben auch andere Aktionen gemacht. Zum Beispiel waren wir im Sommer bei den Veranstaltungen zur internationalen Bauausstellung in Berlin. Da haben wir das Setting mit aufgebaut und da ist schon unheimlich viel passiert. Und ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass wir eben Verein sind. Aber das Blog ist unverzichtbar. Also ohne das Blog hätten wir auch nie einen Bekanntheitsgrad in dieser Art erreicht.
Mhm. Wobei ich aber auch da vielleicht noch ergänzen möchte, wir sind zwar jetzt ein Verein, aber die Idee ist, sage ich mal, trotzdem noch dieses offene Netzwerk. Also Verena hat es vorher schon angesprochen, Netzwerken und Leute verbinden. Und das steht bei uns immer noch im Vordergrund. Also wir haben auch eine sehr offene Struktur und versuchen gern, also viele Leute auch immer wieder mit reinzuziehen oder reinzubringen sozusagen und Möglichkeiten zu eröffnen für Leute, die andere Themen haben. Und das ist eigentlich auch so diese Idee dahinter. Dass man nicht jetzt nur ein kleiner Vereins wird und die Vereinsmeierei betreibt, sage ich jetzt mal ganz übertrieben, sondern eben versucht, ein offenes und ja vielleicht auch etwas fluides Netzwerk zu bleiben, das sich auch immer wieder neu verändert und den Themen auch die Relevanz und auch anpasst und annimmt.
Ja, das machen wir auch dadurch, dass wir uns jetzt auch ein bisschen verteilen. Also Stefan wohnt ja auch in Kaiserslautern und hat da auch schon eine kleine Urbanophil-Untergruppe gegründet und macht da auch Aktionen. Und dann kriegt man natürlich auch für den Blog neuen Input eben aus anderen Städten, andere Themen. Und da sind wir immer interessiert.
Bleiben wir mal beim Blog, wenn man sich den anschaut und mal so ein bisschen rumklickt. Dann hat man, also findet man natürlich Artikel, die ihr geschrieben habt zu speziellen Themen und Einladungen und so weiter. Man findet aber auch ganz viele Videos, die ihr postet. Mhm. Bleiben wir bei diesen Videos. Was sind das für Sachen und wieso postet ihr gerade die? Das wäre die eine Frage. Und die andere, sie haben ja immer irgendwie was mit städtischen Themen zu tun. Wer produziert die Sachen eigentlich? Die sind ja meistens echt gut gemacht. Also keine mal eben vom Handy, vom Fahrrad oder so ausgefilmt.
Naja, das ist natürlich das Schöne, sag ich mal, des Internets, dass es eben diese vielen Tausenden oder Millionen Nutzer gibt, die auch immer wieder sozusagen eigene Themen dann auch entwickeln oder sich dann eben auch, weil sie interessiert sind, einen Film darüber produzieren. Das können, sage ich mal, studentische Gruppen sein, das können aber auch einfach begeisterte Leute sein, die sich, zum Beispiel zum Thema Spaziergangswissenschaften oder so beschäftigen. Und auf solche Content können wir eben auch dann zurückgreifen. Das heißt, wir bieten einerseits die Plattform für das Thema, wie eben Spaziergänge oder eben auch Radfahren. Und die bieten uns sozusagen den Inhalt, den wir reinstellen können. Und das ist dann sozusagen so eine Wechselwirkung. Und da suchen wir selber auch im Internet nach neuen Themen, die dann eben wieder auch bei uns dann zitiert werden oder aufgeführt.
Also das ist auch eine gerade wachsende Branche, Architekturclips sozusagen zu machen. Also es gibt ja auch die Internetseite architekturclips.de und die sind so eine Art Archiv von Architektur- und Stadtvideos. Die produzieren aber auch selber Filme. Und die sagen, dass es da auch gerade ja ganz boomt. Also es wird auch immer mehr angesagt, auch auf der auf der ganz traditionellen Ebene, also zum Beispiel bei Bundeskongressen, kleine Filme zu drehen, darüber zu drehen. Und auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hier in Berlin hat ihre Veranstaltungen zur Vorbereitung der neuen IBA auch filmen lassen, auch eben von Architekturclips. Und das sind dann auch so Filme, die entstehen. Und das gibt es eben weltweit.
Aber das Ding, was jetzt gestern drin stand, was auf der Seite drauf ist, Lachen in der U-Bahn, habe ich ganz ehrlich gesagt, worüber wird eigentlich gelacht? Ganz kurz. Ich habe es nicht sehen können.
Du musst erst mal erzählen, worum es da geht, glaube ich.
Ja, vielleicht gucken ja unsere Hörer auf die Seite auch. Ja, das ist einfach ein Video mit offensichtlich Handycam, würde ich mal vermutlich aufgenommen. Drei Minuten. Und fahren in der U-Bahn und die Leute lachen. Und dann lachen immer mehr. Und irgendwie ist es halt so ein gefilmter Lachkrampf irgendwie. Aber ein paar bleiben auch ungerührt.
Ja. Das sind die ganz Harten, die sich dir nicht erwehren können.
Ja, aber wisst ihr, worum ging es da? Wisst ihr, was eigentlich los war?
In dem Fall, ich weiß es jetzt nicht genau, weil das hat jetzt jemand anders wieder gepostet. Das war jetzt von Tim Birkholz. Aber so wie ich den Film verstanden habe, war es einfach eigentlich, sage ich mal, sowas wie so eine Flashmob-Aktion. Sich in die U-Bahn stellen und bewusst so lange zu lachen, bis sozusagen dieses Lachen auf die anderen U-Bahn-Fahrer überspringt. Ja. Weil es ist natürlich schon so, dass man morgens in der U-Bahn des Öfteren sitzt und lauter, sage ich mal, müde und vielleicht auch schon angestrengte Gesichter sieht. Mhm. Und da ist das eigentlich genau die Aktion gewesen, rauszugehen und da mal zu intervenieren durch so eine Spaßaktion, durch so eine Art Flashmob.
Ah ja, ja, therapeutische Aktion also.
Genau, so kann man es auch nennen. Sollte man vielleicht öfter machen.
Wir kommen zum nächsten Stichwort, nämlich Blogging the City-Konferenz. Ihr habt im Mai dieses Jahres eine Konferenz organisiert mit eben diesem Namen, Blogging the City. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Was hat es mit dieser Konferenz auf sich?
Das ist ganz lustig. Ich habe vor kurzem in meinem Kalender entdeckt, dass wir uns genau heute vor einem Jahr zum ersten Mal zusammengesetzt haben, zusammen mit Erik Sturm, Stefan und ich, um dann über Blogging the City zu reden, haben diese Idee entwickelt, weil wir eben bloggen über Stadt und es so viele andere gibt, die das auch machen und man eben die Blogs der anderen liest und irgendwie weiß, wen es da gibt und mit was die sich beschäftigen, aber eigentlich kennt man sich nicht und das war so der Grundgedanke, lass uns mal mit denen vernetzen. Aber eigentlich hat das ja auch noch einen längeren Vorlauf.
Ja, ich hatte mal Erik Sturm in Kopenhagen getroffen. Das war ein schöner Event. Und da haben wir dann aber auch eben festgestellt, dass wir uns also persönlich sehr nah waren und aber auch dann gleichzeitig gemerkt, dass wir eben diese Euphorie für das Internet teilen und für diese Blogs, die sich mit Stadt beschäftigen. Und haben dann auch gesehen, dass es eben viele andere gibt, die, wie Verena gesagt hat, sich diesem Thema annehmen. Aber wir wirklich... Ja, wir haben gedacht, es muss da was passieren, dass diese Leute zusammengeführt werden und dass man diesem Thema einen Rahmen gibt, weil wir eigentlich der Meinung sind, das steht ja jetzt auch heute als Motto, Urban Blogging, dass da mehr draus wird, als dass sich mal nur einzelne Personen hinsetzen und mal ein bisschen über ihre Begeisterung zur Stadt schreiben, sondern dass daraus mehr werden kann. Und das war dann eigentlich dieser Initiator oder der Startschuss, dass wir gesagt haben, wir fangen da jetzt an und versuchen eine Konferenz draus zu machen, die sich dann aber eben nicht nur über Blogs beschäftigt hat, sondern auch mit, sage ich mal, neuen Technologien und mit in der Stadtplanung oder Herangehensweise an die Stadt. Und da haben wir es dann eben geschafft, die, ja, wie viel waren es, 10 Blogs, plus dann eben noch weitere, also Forscher von der TU Kaiserslautern, dann auch da zusammenzubekommen und über dieses Thema zu diskutieren.
Mhm. Wenn man mal auf die Seite geht, bloggingthecity.de und sich da über Blogging the City anguckt, die Seite, ich habe da mal einen kleinen Absatz mitgebracht, den ich mal zitiere. Das Internet verändert die Auseinandersetzung mit städtischen Themen, die Informationsverteilung, wie Akteure miteinander kommunizieren und an der Gestaltung unserer gebauten Umwelt teilhaben. Statt passiv zu konsumieren, kann sich nun jeder aktiv beteiligen, publizieren und vernetzen. Dabei ist daran nicht die immer verbesserte Technik das wirklich Besondere. Viel entscheidender ist der gesellschaftliche Wandel, mit der die gesamtgesellschaftliche Durchdringung dieser Technologien einhergeht und dessen große soziale und kommunikative Konsequenzen noch nicht ausreichend diskutiert und verstanden wurden. Gerade im Bereich der Stadtplanung und Architektur werden die Möglichkeiten und neuen Herausforderungen unterschätzt und die neuen Entwicklungen nur zögerlich akzeptiert. Da wäre jetzt meine Frage, welche Möglichkeiten oder welche neuen Möglichkeiten gibt es denn, dass das Internet in stadtplanerische Dinge einbezogen werden kann?
Also das Internet ist wirklich, der Herr Streich hat es auf der Konferenz eben, Bernd Streich hat es auf der Konferenz auch nochmal gesagt, dass es ein Paradigmenwechsel ist, das Internet. So sieht er das. Und ich finde das auch, weil nämlich die Möglichkeit ist ja heutzutage, jeder hat im Prinzip gleichberechtigt die Produktionsmöglichkeiten in der Hand. Also Sascha Lobo und Holm Friebe haben damals gesagt, ich brauche einen Laptop und einen Internetanschluss und dann kann ich mein Geschäft aufmachen. Und man kann heutzutage eben, wenn man sich für Stadt interessiert, kann man eben beginnen, einen Blog aufzusetzen und sich für Radverkehr einsetzen. Man kann eine Petition starten, wie es zum Beispiel in Köln passiert ist beim Schauspielhaus. Da gab es einen Beschluss, dass das abgerissen werden sollte. Und da haben sich dann die Bürger dafür eingesetzt, dass es eben nicht abgerissen wird. Es gab über 50.000 Unterschriften. Und das sind dann plötzlich diese Möglichkeiten, wo das Netz wirklich dann auch auf Stadtplanung und auf den urbanen Kontext auch wirklich einwirkt. Es gibt auch noch weitere Beispiele wie Copenhagen Cycle Chic oder sowas. Also einfach Blogs, die Themen besetzen und die dann auch in die Öffentlichkeit transportieren.
Das geht ja dann von den Bloggern oder von den Bürgern aus. Könntet ihr euch dann auch vorstellen, dass man das umdreht und die Verwaltung oder die Politik, die Stadtpolitik quasi das Internet mehr nutzt und Plattformen entwickelt, mit denen die Bürger sich dann einbringen können in die Stadtentwicklung und Stadtplanung?
Ja.
Das gibt es. Das ist allerdings interessanterweise nicht ganz so erfolgreich wie die Blogs, die von unten kommen. Es gibt aber ganz schöne Ansätze auch. Also Osnabrück hat zum Beispiel eine interaktive Karte, wo man Missstände, die man in der Stadt entdeckt, auch eintragen kann. Das sind so ganz schöne Sachen. Oder es gibt eben diese vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren, auch wenn neue Planungen anstehen, diese auch dann online einsehbar zu machen und online darüber zu informieren und da auch die Möglichkeiten zu geben, dass die Bürger dort antworten können, also dass sie sich gleich halt interaktiv dann über diesen Blog beteiligen.
Also es gibt auch in Hamburg das Projekt Next Hamburg und auch da, die nennen sich, machen selber im Prinzip kollaborative Stadtplanung, so ist so das eins der Schlagworte. Und auch da ist genau dieser Gedanke, dass man zwar in dem Fall mehr von oben initiiert, jetzt nicht direkt durch die Bürger, aber dass man da sozusagen Strukturen und Plattformen bietet, dass Bürger sich einbringen können. Da gibt es zum Beispiel den Mobile Navigator. Das heißt also, da kann man per Smartphone durch die Stadt laufen und wenn man dann, das ist sehr schön, finde ich, einen Abrisskandidaten hat, also ein hässliches Haus, dann kann man das da kundtun. Man kann aber auch sagen, hier ist ein Platz, den ich besonders schön finde. Man kann aber auch sagen, dann wird es natürlich auch dann relevanter für die Stadtplanung. Man kann sagen, hier ist eine Bank kaputt oder hier zum Beispiel ist ein Ort, wo viel zu viel Verkehr ist, die Ampelphasen sind zu kurz und diese Informationen werden dann auch gesammelt. Und da beginnt natürlich schon dieser Effekt des Crowdsourcing, dass viele Ideen in den Prozess der Planung eingegeben werden können und dann zumindest die Stadtverwaltung darauf reagieren kann. Also das ist sozusagen, denke ich mal, ein wichtiger Weg. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich finde das Spannende ist immer dieses Bottom-up, also wirklich, dass die Leute sozusagen von sich heraus unten kommen und da sozusagen eine Eigendynamik sich entwickelt. Also dass es eben genau sowas gibt wie eine Petition, dass eben die Leute sagen, unser Herz hängt an diesem Gebäude, wir müssen uns dafür einsetzen, dass dieses Gebäude nicht abgerissen wird. Und da, glaube ich, entsteht eben auch eine neue, neue Macht oder neue, es beginnt eine Machtverschiebung, die dann eben genau diesen Paradigmenwechsel zur Folge hat. Also die Verwaltung muss eben auf sowas dann auch reagieren. Es ist nicht mehr so einfach, man kann darüber nicht mehr hinwegsehen. Und man hat ja gesehen, was für eine Dynamik solche Petitionen entwickeln können, wenn plötzlich 50.000 Leute auch dann gemeinschaftlich unterzeichnen. Und das Schöne ist daran, dass es eben so schnell geht, dass man wieder das Internet, was früher lange gedauert hat durch Unterschriftenaktionen in der Fußgängerzone, geht jetzt bedeutend schneller. Da ist also einfach, die Zeit wird kürzer und man kann die Leute viel stärker zu einem Punkt hin mobilisieren.
Würdet ihr die Partizipation der Bürger denn als konstruktiv betrachten? Du hast jetzt eben das Beispiel angebracht, dass ein Haus eben nicht abgerissen werden soll. So war es ja mit dem Stuttgarter Bahnhof auch. Man hat ja bisweilen eher so das Gefühl, dass die Menschen sich dann gerne an einer Diskussion beteiligen, wenn es darum geht, etwas zu verhindern. Aber dass jetzt da so konstruktive Ideen aufgekommen sind, von wegen, wir könnten hier aus dem leeren Platz doch vielleicht jetzt mal einen netten Park machen oder so, das ist mir zumindest noch nicht so untergekommen.
Natürlich ist es so, dass solche Projekte wie Stuttgart 21 oder der Abriss eines Gebäudes, da wird es auch immer so direkt fassbar. Also man sieht, dass was kaputt geht und dann kann man sich dafür auch einsetzen. Von daher ist es, denke ich, auch verständlich, dass bei solchen Projekten dann auch eine große Öffentlichkeit mobilisiert werden kann, auch zu einem Punkt hin, zu einem Zeitpunkt hin. Was ich aber eben glaube, ist, dass es sozusagen über längere Phasen sich entwickeln wird, dass eben Leute kontinuierlich immer wieder Ideen einbringen. Also sagen, hier müsste was passieren, hier habe ich jetzt, oder auch einfach die Masse den Unterschied ausmacht. Wenn 10.000 Leute über 2 Jahre immer wieder die Daten oder immer wieder anmerken, dass ein bestimmter Platz viel zu sehr auf verkehrsorientiert ist, aber nicht für die Fußgänger ist, dann wird sich die Stadtverwaltung, denke ich, auch langfristig diese Sache annehmen. Und man ist natürlich im Moment auch in so einem Experimentiermodus oder es ist noch nicht so klar, wo die Reise denn auch hingeht. Also da, denke ich, gibt es auch ganz viel an Forschungsbedarf und auch man muss eben auch in dieser Richtung auch viel ausprobieren, weil wir da noch sehr neu sind. Also das ist noch nicht sozusagen eine abgeschlossene Entwicklung, sondern ich glaube, das ist eigentlich gerade erst der Anfang. Und wie sich das dann wirklich gestaltet, werden wir noch sehen.
Mhm. Genau, also man ist ja schon auch noch in der Phase, wo die meiste Aktion dann doch noch von oben, also aus der Verwaltung kommt und jetzt eben dann von der bürgerlichen Seite mehr Reaktionen da sind. Wenn sich das aber weiter etabliert, das Netz und diese interaktiven Möglichkeiten sind da einfach auch noch nicht so alt, dann denke ich, dass da schon auch irgendwann ein Punkt kommt, wo dann eben auch die Aktion von der bürgerlichen Seite viel stärker noch da ist und die Stadtverwaltung dann auch an irgendeinem Punkt steht, dann wirklich dazu gezwungen ist, auch ein Thema, das von unten gesetzt wurde und noch gar nicht von ihr behandelt wurde, dann doch mal aufzugreifen.
Mhm. Und sie kann eben gezwungen werden, das wäre das eine, wahrscheinlich noch viel schöner wäre es, wenn sozusagen so Blogs oder auch solche Webseiten dann eben auch als Frühwarnsystem begriffen werden, dass man sieht, das sind Sachen, Anliegen, die die Bürger beschäftigen, da müssen wir sozusagen eingreifen oder da müssen wir was machen, damit sozusagen dieser Missstand nicht so schlimmer wird, sondern wir holen uns die Experten, um das Problem gemeinsam in der Diskussion zu lösen. Das wäre so meine Vorstellung, wo es dann auch mal hingehen soll.
Und ein gewisses Lernen ist ja auch schon zu sehen da bei der Verwaltung, weil man, die sehen ja auch, was eben die Menschen bewegt, die bloggen und die sich auch in der Stadt engagieren und das dann wieder auf den Blogs posten. Und dadurch wird ja auch erkannt, so welche Möglichkeiten sie vielleicht auch hätten mit diesen neuen Medien oder was den Bürger bewegt. Und so kommt da schon auch so ein Austausch zustande.
Ja. Was ich halt eben auch ein gutes Beispiel finde, ist dieses Thema der Radfahrblogs. Also dieses Copenhagen Cycle Chic und sowas. Das ist ja jemand, das wurde von Colville Anderson begründet, Copenhagen Cycle Chic. Und der hat sich eigentlich zum Ziel gemacht, Radfahren in der öffentlichen Wahrnehmung attraktiver zu machen. Und das ist so, finde ich, ein ganz erster Schritt, wenn man auch über Beteiligung nachdenkt, dass jemand wie er sagt, ich mache Radfahren attraktiv. Er hat dann eben schöne Fotos von schönen Menschen auf schönen Fahrrädern gepostet und das war sein erster Beitrag sozusagen, um diese Radfahren wieder attraktiv zu machen. Aber da findet plötzlich dann auch so ein Wandel statt. Es kriegt ein ganz anderes Image, dieses Thema. Es muss dann auch plötzlich, wird von den Leuten anders gesehen. Und das führt natürlich dann vielleicht auch dazu, dass sich eine Stadtverwaltung, die wird nicht unbedingt gezwungen, aber dass sie einfach sieht, da ist eine bestimmte Öffentlichkeit für da. Wir können uns auch modern präsentieren. Kopenhagen zum Beispiel setzt ganz stark auf das Image Fahrradstadt und wirbt aktiv damit. Und damit verändert sich natürlich dann auch, sage ich mal, eine Stadtpolitik in Bezug auf Radfahren.
Hier ist der D-Radio Wissen Online Talk. Zu Gast sind Verena Pfeiffer-Kloss und Stefan Höfgen vom Urbanophil-Blog. Und wie das im Online-Talk so der Fall ist, da werden auch immer Links mitgebracht. Und der erste Link wäre gewesen architekturclips.de. Das haben wir so im Nebenbei abgehandelt. Jetzt kommen wir also zum zweiten Link, nämlich 70erjahre.laufwerk-b.de. Wer hat den Link mitgebracht und warum?
Den habe ich mitgebracht. Ich finde das eine ganz tolle Seite. Und zwar geht die zurück auf ein Seminar, das es mal an der Universität der Künste in Berlin gab, schon vor ein paar Jahren. Und die jungen Wissenschaftler haben sich da der Architektur der 70er Jahre angenommen, sind mit den Studenten durch ganz Berlin und haben Gebäude und öffentliche Räume ausfindig gemacht, die eben in dieser Zeit entstanden sind, und haben sich die nochmal angeschaut und die vom heutigen Standpunkt und ihrer heutigen Verfasstheit dann auch bewertet und ihre Geschichten ausfindig gemacht. Und diese Internetseite, die dokumentiert das in einem ganz tollen Archiv. Das ist eigentlich so eine Art Nachschlagewerk für die Architektur und Planung einer Epoche, über die bislang ziemlich wenig gesagt wurde und wenig publiziert wurde. Deswegen finde ich das total spannend. Also man kann da ganz viel finden.
Kannst du da mal Beispiele nennen, welche Gebäude man da findet? Wir haben jetzt gesagt, Gebäude aus den 70er Jahren. Sind das so große Versicherungsgebäude, die wir so kennen und allgemeinhin als hässlich bezeichnen?
Die sind es auch. Also die Architektur der 70er Jahre ist sehr vielseitig. Es sind vor allem, das hat man im Kopf, und das sind auch die, die am weitesten verbreitet sind, diese großen Bürogebäude aus Glas, Beton, Eternit. Es sind aber auch Objekte, die ja ein bisschen skurril auch anmuten. Also man findet da zum Beispiel, finde ich ganz toll, die Raststätte Dreilinden. Die ist am ehemaligen Grenzübergang der Autobahn und ist wirklich halt so ein typisches 70er-Jahre-Gebäude, rund, rot, blau und ist leider wirklich ganz gerade dem Verfall preisgegeben, weil es eben an dieser Stelle heute keine Raststätte mehr gibt, auch keine mehr gebraucht wird. Ist es natürlich total abgelegen an der Autobahn und ist damit auch im Bestand leider gefährdet. Oder was uns bei Urbanophil auch ganz sehr umtreibt, das sind zwei Gebäude, auch aus den 70er Jahren, die doch viel präsenter sind in der Stadt. Der Bierpinsel zum einen und das ICC, das Internationale Kongresszentrum. Dieser Bierpinsel ist ein Gebäude in Steglitz, ein Verkehrsbau, also steht über U-Bahn und auf einem abgeschnittenen Autobahn-Flyover. Hat so ein bisschen, finde ich, die Form eines runden Lollis, also steht halt wirklich auf einem Betonstiel und ist oben eben diese rundliche Form. Der war rot bis vor einem Jahr, aber auch ganz vergessen. Dabei ist es echt eine Landmarke. Vor ungefähr einem Jahr hat jemand den Bierpinsel gekauft. Die wollten da neue kulturelle Nutzung reinbringen und haben dann leider auch diesen Bierpinsel besprayt mit Graffiti, die dem Gebäude nicht unbedingt gut getan haben. Also er ist seitdem ganz bunt und damit interessanterweise gar nicht mehr so gut sichtbar wie früher als rotes Gebäude. Mhm. Und man weiß auch nicht, ob das irgendwann wieder abkommt, und man weiß auch nicht, was diese Farbe dem Gebäude jetzt alles tut, also der Materialität. Aber was diese Aktion gebracht hat, und deswegen haben wir die auch von Urbanophil mit einer Veranstaltungsreihe begleitet, ist, dass der Bierpinsel wieder ins Bewusstsein kam. Und das war eine ganz spannende Sache, weil der ist eigentlich nicht zu übersehen und im Grunde kennt den jeder. Aber er wurde irgendwann mal vergessen. Und plötzlich haben sich aber die Menschen wieder erinnert. Ach ja, der Bierpinsel. Das ist ja dieses Gebäude, das wir immer gesehen haben. Wenn wir früher Berlin verlassen haben und dann mit dem Auto wieder zurückkamen, tauchte irgendwann am Horizont der Bierpinsel auf. Und das ist so ein Gebäude, das man eben auch bei Laufwerk B findet, wo man dann auch die Geschichte und den Hintergrund nochmal nachlesen kann.
Also ich blätter hier gerade so durch das PDF zum Beispiel auch. Mhm. Und ich muss auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich war auch jetzt gerade die Woche in Berlin. Mhm. Also ich finde immer diese 70er-Jahre-Bauten, wenn die so ein bisschen versifft sind, und das sind sie ja meistens, dann sehen die noch schrecklicher aus als versiffte Bauten aus anderen Epochen. Und das heißt, ja, eigentlich gut aussehen, und das ist ja auch hier so ein paar Fotos, sind die eigentlich nur, wenn die richtig aufgehübscht sind so ein bisschen und dann auch so bleiben. Also wieder Thema Graffiti zum Beispiel.
Ja, man muss diese Gebäude pflegen.
Mhm. Ja.
Verena, wir haben uns ja im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten und da kam ja so ein bisschen die Überlegung auf oder die Frage, warum sollte man diese Gebäude denn ja pflegen und erhalten? Und du hast gesagt, dass man doch eigentlich aus so ziemlich allen Epochen Gebäude hat und auch erhält, nur eben aus diesen 60er, 70er, 80er Jahren eher wenig bis gar nicht. Ist das so richtig?
Ja, also ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel gesagt. Also auch aus diesen Zeiten werden Gebäude erhalten. Aber es ist schon ganz klar, momentan ein eher gefährdeter Bestand. Das hat mit verschiedenen Aspekten zu tun. Also zum einen hängt es damit zusammen, dass die noch nicht so wahnsinnig alt sind. Und es gibt eben auch, also zum Beispiel in der Denkmalpflege, um ein Gebäude zu schützen, muss es ein gewisses Alter haben. Es muss eine Generation alt sein. Also das heißt, diese Gebäude der 70er Jahre, die kommen jetzt gerade langsam in dieses Alter, wo man über ihren Schutz nachdenken kann. Es gibt auch Beispiele, wo da schon sowas passiert ist. Also in Göttingen zum Beispiel wurde eine ganz wunderbare lila Veranstaltungshalle aus den 70er Jahren gerade vor kurzem unter Schutz gestellt. Das ist einmal das. Und zum anderen ja, hat diese Phase der 70er Jahre, die hat eben auch keine Lobby. Die hat zum einen ja noch nicht mal einen Namen. Also man spricht da irgendwie so ein bisschen unbeholfen von einer späten Nachkriegsmoderne. Aber irgendwie trifft es das auch nicht so richtig, weil zwar viele Elemente der modernen Architektur da mit drin sind, aber auch weiterentwickelt wurden und das ist schon was Eigenes. Zum anderen ist ein ganz klares Problem, aber genau das macht diese Gebäude auch so spannend und deswegen müssen sie auch meiner Meinung nach unbedingt erhalten werden. Die sind geplant worden zu einer Zeit in den 60er Jahren, als man noch ganz anders über Architektur und Stadt gedacht hat. Damals ging es noch darum, sich technisch zu verwirklichen. Man glaubte, man wächst, alles wächst und man kann immer so weiter und noch größer werden und hat dann diese ja zum Teil wirklich gigantisch großen und aufwendigen Gebäude geplant, die dann in ihrer Umsetzung teilweise 10 Jahre gebraucht haben. Und als sie dann da waren, Mitte der 70er Jahre, plötzlich in einer Zeit gelandet sind, in der sich die Planung und die Paradigmen schon vollkommen ausgetauscht haben. Und dann waren diese Gebäude plötzlich nicht mehr angesagt. Und das ist unheimlich spannend, also weil sie halt zu einer Zeit einfach da stehen als Großstrukturen, als Megastrukturen, in der man aber schon eine neue Kleinteiligkeit propagieren wollte.
Und ich glaube, also neben auch dieser historischen Bedeutung finde ich persönlich auch das Spannende, dass, also du hattest vorher gesagt, die Gebäude sind allgemein nicht als schön wahrgenommen. Und ich merke aber für mich, dass ich diese Gebäude immer öfter schön finde. Und dass, wenn ich in der Stadt bin, wo diese Gebäude nicht existieren, dass sie mir auch wirklich fehlen. Da fehlt mir, sage ich mal, ein bisschen dieser urbane Charakter. Also ich war mal in Paris und ich fand, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Aber Paris hat für mich wenig an diesen, was jetzt, sage ich mal, Berlin hat als Stadt, dieses bunte, gemischte, abwechslungsreiche, neue, dieses Entdecken können gehabt. Das hat mir da wirklich vielfach auch gefehlt. Und das sind dann solche Sachen, wo ich merke, dass einfach eine Stadt, die lebt eben auch von ihren historischen Layern, von ihren historischen Geschichte. Und wenn man diese 70er Jahre jetzt, sage ich mal, ganz übertrieben auslöscht oder ja, aus dem Stadtbild verdrängen würde, dann würde auch dieser Stadt was fehlen. Und ich glaube, allein auch deswegen wäre es wichtig, dass diese Gebäude erhalten bleiben.
Das heißt, dieses Verbaute, sage ich mal, in der Stadt, das zeichnet eine Stadt auch erst aus.
Ja, es zeigt für mich auch einfach, dass eine Stadt lebt, dynamisch ist, dass da was passiert, was wandelt. Es ist ja so, sonst hätte man, sage ich mal, ein Bild einer Stadt, das dann vielleicht auch eher statisch ist, wo eben nicht mehr viel passiert. Und in Berlin jetzt wieder, wir hatten ja vorher gesagt, die tollste Stadt der Welt, da sieht man genau das. Man kommt plötzlich an Orte, wo einfach 70er-Jahre-Bau neben alte Gründerzeitbau steht. Oder man hat plötzlich seine Brachen, seine Lücken, man hat noch Mauerreste. Und das ist genau das, was dann diese Stadt auch so spannend macht. Man springt plötzlich in der Zeit. Man hat immer dieses, ist in Berlin aufgefallen, ich wohne jetzt, wie gesagt, auch großteils in Kaiserslautern. Man hat in Berlin immer so eine Auseinandersetzung mit der Historie. Ob es jetzt ganz bewusst ist oder auch dann eben unbewusst durch einfach den Mauerstreifen, durch ein 70er-Jahre-Gebäude, durch DDR-Moderne, durch sowas. Und das macht irgendwie eine Stadt dann auch wieder lebendig und auch vielfältiger und inspiriert einen dann auch immer wieder.
Kommen wir zum nächsten festen Bestandteil des D-Radio-Wissen Online-Talks, nämlich der Webschau-Teil. Jeden Tag um 9 und um 13 Uhr gibt es auf D-Radio-Wissen die Webschau, wo wir ins Netz gucken, in die sozialen Medien, Twitter, Facebook und so weiter und schauen, was da so gerade los ist. Und das hier mal zusammenzufassen, einen kleinen Wochenrückblick, dafür ist unter anderem Michael Gessert hier.
Ja, ich mache das mal ganz kurz angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Es war auch wieder eine ganz durchwachsene Woche in dem Sinne, dass es jetzt nicht ein Thema oder eine Strömung gab, die so ein bisschen prägend gewesen ist. Montag haben wir berichtet über die Afghanistan-Konferenz in Bonn, die ja nicht so ganz wahnwitzig unter gutem Stern stand. Dann am Dienstag über einen neuen sozialdemokratischen Netzkreis, der sich Think Tank oder D64 nennt. Dann Wochenmitte gab es Reaktionen oder auch Einschätzungen zum Klimagipfel in Durban. Und das ist ja auch insofern interessant, weil da auch eine Menge eben im Internet läuft von Aktivisten, die auf die Probleme aufmerksam machen, die dann auch vor den Kongresstoren da fleißig demonstriert haben. Und innen drin hat sich aber gar nichts getan. Also weder digitaler Fortschritt noch analoger Fortschritt. Und ein bisschen bezeichnend ja auch an dem Austragungsort Südafrika, dass sich eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent sozusagen die sehr unterschiedlichen Sichtweisen von industrialisierten Staaten oder meinetwegen auch urbanisierten Staaten und Staaten, die dann dadurch auch Wohlstand haben, eben gezeigt hat und dann eben solchen Staaten, die da noch einiges aufzuholen haben und auch ihren Anteil am globalen Kuchen fordern sozusagen. Einen Tag später ging es dann auch wieder um globale Kuchenverteilung und Gerechtigkeit, nämlich bei den Occupy-Protesten, die so allmählich in allen möglichen Städten ihre Zelte und Lager einpacken oder eingepackt werden, so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Und da war eigentlich die Frage oder die Überschrift, war es das jetzt schon oder war das eigentlich erst der Anfang? Man kann auch so ein bisschen fragen, eben ist es eigentlich ein Augenöffnen für bislang als selbstverständlich hingenommene Missstände gewesen oder ist das auch wieder von den Leuten, die da protestieren, eine populistische Vereinfachung komplexer Probleme? So ein bisschen die Fragestellung und um populistische Vereinfachung komplexer Probleme ging es auch am Freitag, nämlich da Rechtsradikalismus, die Frage eben, warum hängen so viele Menschen diesen Dingen an, auch bei uns in Deutschland? Und zweitens, wie geht man damit um? Die Frage Verbunddatei, Rechtsextremismus, brauchen wir das, bringt das was? Und vielleicht als, das sind ja zwei Themen gewesen, die so ein bisschen miteinander zu tun haben, vielleicht da auch jetzt der Anknüpfungspunkt an unser Gesprächsthema hier, Occupy, da besetzen Leute öffentlichen Raum und sowas kennt man natürlich auch aus der Stadtszene, aus Berlin, Hamburg oder sonst irgendwo. Ja. Ein Feld wird nicht, oder gut, ein Feld wird auch als Protest gegen Gentechnik besetzt, aber normalerweise sowas findet sich in der Stadt. Bringt das eigentlich was? Ist das irgendwie eine politische Äußerung oder ist das mehr dann letztlich doch ein spezielles persönliches Interesse, billigen Wohnraum zu haben?
Puh.
hat das eine politische Wirkung eigentlich?
Ja, also ich überlege gerade jetzt für welche Beispiele, also wenn es jetzt um Wohnraum geht, diese ganzen, oder sagen wir vielleicht mal so, es gibt ja in Berlin immer dieses Problem mit Mediaspray, was jetzt hier geplant wurde. Und wenn es dann eben darum geht, dass man da Räume besetzt oder auch dann, sage ich mal, aktiv wird und rausgeht in die Stadt und protestiert, demonstriert, dann hat es auf jeden Fall eine Auswirkung. Also diese Megaspray und diese ganzen Initiativen, die sich gegen eben diese Komplettvermarktung des Spreeufers eingesetzt haben, das sind dann, finde ich, schon Initiativen, die wirklich auch eine Auswirkung auf die Stadtplanung gehabt haben, weil es gab ja dann diesen Bürgerentscheid zum Beispiel und sie haben eben auch so einen Bewusstseinswandel angestoßen, dass man eben auch gesehen hat, so schön vielleicht auch eine Entwicklung sein kann und was sie natürlich auch an Arbeitsplätzen immer mit sich bringt, genauso passiert es dann eben da auch, dass dann die kulturellen Nischen und die Besonderheiten, die auch Berlin dann ausmachen, dann auch wieder verdrängt werden. Und da finde ich, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass sich durch diese Proteste und Aktionen schon was verändert hat, ja.
Ist die Szene, ist die auch irgendwie im Web sozusagen auch irgendwie kommunikativ tätig? Das wäre ja die Frage eben auch so ein bisschen bei den Blogs, die wir gerade vorhin besprochen haben. Die haben ja dann zumindest auch dann einen konstruktiven oder diskussionsbereiten Ansatz. Und das ist ja wahrscheinlich die Grundvoraussetzung, um irgendwie was in Gang zu bringen.
Ja, es gibt diese ganzen Seiten, dass man, also man kann sozusagen, Megaspray wäre zum Beispiel eins, dass man da eben auch Videos sich dann angucken kann. Die produzieren auch zum Beispiel wieder lustige bis gute Videos. Es gibt auch einen Twitter-Account. Man kann dann da natürlich auch in Diskussionen treten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sozusagen, gab es mal einen Versuch, dass man über Twitter sozusagen auf deren Homepage, also über ihre Seite sozusagen twittern kann, dass man selber dann sozusagen Anregungen geben kann, wie es denn da weitergeht. Und sie sind natürlich immer in diesem diskursiven Prozess des Web 2.0 mit drin. Also wer dann eine Facebook-Seite hat oder wenn die eine eigene Kommentarfunktion haben, dann hat man eben auch als Nutzer die Möglichkeit, dort was zu schreiben, Stellung zu nehmen, Kritik zu üben oder auch ja, zu loben und weitere Hinweise einzubringen.
Wir kommen zu einem neuen Thema. Das ist mein Lieblingsthema, mein ganz persönliches, nämlich urbane Mobilität. Wenn man sich euren Blog Urbanophil anschaut, dann entdeckt man viele Videos, haben wir schon gesagt, aber auch viele, die sich mit dem Fahrradfahren in der Stadt befassen. Mhm. Und ich habe da mal eins rausgesucht, das mir auch ganz gut gefällt. Ein US-Amerikaner, der bekommt einen Strafzettel von einem Polizisten, weil er nicht auf dem Fahrradweg gefahren ist. Und der Polizist, der sagt, er müsse immer auf dem Fahrradweg fahren. So ist das da also in dem Video zu sehen. Und als Konsequenz nimmt der Fahrradfahrer das also wörtlich und er fährt ab seitdem dann also immer ganz strikt auf dem Fahrradweg, egal was da kommt, ob da ein Polizeiwagen steht oder ein LKW oder ein Gullideckel offen ist. Das ist natürlich witzig anzuschauen, aber wenn es bei euch auf dem Blog gepostet ist, dann ist es natürlich auch Lobbyismus fürs Fahrradfahren in der Stadt. Ne?
Ja. Das kann man so sagen.
Wollt ihr das unterstützen?
Wir unterstützen definitiv das Radfahren in der Stadt. Also das ist so, ich meine, man muss auch immer sagen, wenn ich jetzt von wir spreche, es gibt Personen, die sich dem Thema besonders angenommen haben und ja, wir stehen dann sozusagen auch als Gruppe dann in der Form auch dahinter. Ja, das Spannende ist ja, dass sozusagen Radfahren irgendwie ein Nischenthema war, nicht unbedingt die beste Lobby hatte. Es wurde zwar immer im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion darüber geredet, dass man den Modal Split, also die Verteilung, wer wie viel oder welche Anteile Personenverkehr, also Autoverkehr, Radverkehr und auch öffentlicher Nahverkehr hat, dass man den natürlich zugunsten von öffentlichem Verkehr und Radverkehr ändern sollte. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Gestaltung der Städte eben auch vielfach dann dazu führt, dass die Leute gar nicht Radfahren können in dem Maße, wie sie es gerne möchten. Und da ist dann natürlich von uns schon der Ansatz zu sagen, dass Radfahren einerseits toll ist, aber auch eben sagen, dass es eine positive Auswirkung auf die Städte hat. Die Städte werden leiser, die Städte werden weniger verpestet durch Abgase. Und ja, da versuchen wir schon natürlich auch ein bisschen, ja, man kann sagen, Lobbyarbeit oder zumindest Bewusstseinswandel zu schaffen. Ja, das ist schon ein Ziel von uns. Das ist für uns eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Ist es nicht ein Teufelskreis? Eine Stadt kann ja sagen, wir brauchen keine Fahrradwege, weil so wenig Leute Fahrrad fahren. Und die Leute sagen, wir fahren kein Fahrrad, weil es keine Fahrradwege gibt.
Ja, vielleicht, weil es eben keine Lobbyarbeit gibt. Also wenn man in Berlin sich umschaut, dann merkt man, dass in den letzten Jahren der Fahrradverkehr immens zunimmt. Also das ist wirklich, wenn man morgens unter den Linden entlang fährt, dann ist man da mittlerweile wirklich in einer riesigen Traube von Fahrradfahrern unterwegs. Obwohl gerade diese Straße durch die vielen Baustellen und die Mehrspurigkeit gar nicht so schön zu befahren ist mit dem Fahrrad. Und trotzdem machen es aber alle, weil sie da durch müssen und weil eben auch immer mehr mit dem Fahrrad fahren wollen. Und wenn wir, wie Stefan sagt, dann eben auch so ein bisschen eine Lobbyarbeit dafür machen, wenn wir einfach auch öffentlich sagen, wir sind auch dafür und wir sind auch dabei und wir sehen, es muss noch ganz viel gemacht werden, was die Fahrradfreundlichkeit angeht, dann bekommen plötzlich all diese Menschen eine Stimme. Da ist es eigentlich nicht unbedingt ein Teufel, also kann man den Teufelskreis auch durchbrechen.
Ich denke auch, dass man ihn durchbrechen kann. Ich meine, wenn man so argumentiert, dann würde man ja im Status quo verhaftet bleiben. Also ich denke, man muss da starten und es gibt genug Beispiele, wo es eben funktioniert. Berlin ist ganz gut, eben wie gesagt Kopenhagen, die inszenieren sich als Fahrradstadt. Da merkt man schon, dass sich was, also man kann Stadtplan, deswegen sind wir auch Stadtplaner. Wir können Städte verändern und darauf Einfluss nehmen.
Da müsst ihr jetzt erstmal überall die ganzen Pflastersteine wegmachen, weil ich war ja eben gerade da und die Leute fahren ja eigentlich auf dem Bürgersteig, weil sie auf der Straße zu viel durchgerüttelt werden. Da müsstet ihr aber ganz Berlin verändern sozusagen dann.
Da gibt es aber auch eine ganz clevere Internetanwendung. Mir fällt jetzt gerade die Webseite, also der Name nicht mehr ein, aber man kann sozusagen seine Routen für Berlin, Radverkehr kann man auch angeben und dann kann man eben auch sagen, ich möchte rüttelfrei von hier, von A nach B kommen oder ich möchte schöne Straßen fahren oder ich möchte
oder ich habe ein Mountainbike, was ganz toll gefedert
genau,
ist.
Genau, top gefedert, da kann man auch über die Rüttelstraßen fahren. Ich möchte den schnellsten Weg oder den, was ich was, den Panoramaweg, sowas in die Richtung, kann man auch.
Babybike ist das, glaube ich.
Babybike, okay, das kann gut sein, ja.
Das bräuchte man für jede Stadt, das finde ich super.
Ja. Das ist eine gute Initiative,
außer Stuttgart, da fährt keiner, weil es so bergig ist.
Den Berg runter vielleicht.
Das ist ja auch die einzige Stadt, wo Call a Bike von der Bahn nicht richtig funktioniert hat, hab ich gehört, weil die Menschen mit den Fahrrädern immer in die City gefahren sind, weil das eben unten im Kessel liegt, aber nie wieder zurück rauf auf den Berg, da sind sie dann Bahn gefahren. Was haltet ihr denn vom Vorschlag unseres Verkehrsministers Ramsauer, eine Fahrradhelmpflicht einzuführen?
Ich halte nicht so viel davon. Ich finde, das ist ein bisschen Angst machen zu dem Thema. Also so nach dem Motto, Fahrradfahren ist gefährlich und deswegen brauchen wir einen Helm. Das ist so, ja, von daher nicht unbedingt positiv. Man sollte lieber darauf achten, dass man die Radwege sicherer macht, dass man Geld in den Ausbau von Fahrradwegen gibt, dass man die Verkehrsregelungen dementsprechend macht. Da würde man viel mehr erreichen, als wenn man sagt, wir haben hier teilweise schlechte Situationen für Radfahrer. Es gibt manchmal unsichere Übergänge und aus Sicherheit müsst ihr dann einen Helm tragen. Finde ich komplett den verkehrten Weg. Mhm. Es gibt da auch, nochmal hier auf Copenhagen Cycle Chic zurückzukommen, der Colville Anderson, da gibt es bei TED Talks, also TED.com, immer wieder gute Vorträge und da hält er auch einen Vortrag, warum er sozusagen die Helmpflicht für verkehrt hält. Weil er eben auch genau in die Richtung argumentiert, es macht Angst und zeugt ein negatives Image.
Mhm. Was ich mich mal gefragt habe, machen eigentlich alle Städte, also weltweit auch dieselbe Entwicklung durch? Das heißt, die setzen erstmal aufs Auto. Also wenn man sich die Städte in China oder Indien zum Beispiel anschaut, da sind die Straßen ja teilweise so voll, wie sie in Deutschland niemals waren und wahrscheinlich auch niemals werden.
Hoffen wir, ja.
aber das sind ja oftmals auch junge Städte oder zumindest Städte, die erst seit kurzem so ein rasantes Wachstum durchmachen. Die könnte man doch eigentlich, einfach gesagt, direkt so planen, dass da eben viel mehr Fahrrad oder Bahn oder wie auch immer gefahren wird und das Auto verbannt wird. Aber die setzen halt doch dann alle aufs Auto.
Die Chinesen haben doch ganz viele Fahrräder, hör mal.
Es war mal so. Die Fahrräder sind weniger geworden. Ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob man wirklich immer alle Entwicklungsschritte durchmachen muss oder ob man nicht vielleicht auch wirklich mal einen überspringen kann. Was ich in China ganz interessant fand, in Shanghai, da gibt es Fahrräder oder so elektrobetriebene Mofas, da fahren relativ viele von rum. Und das war, und so wie ich das verstanden habe, war das sozusagen ein Entwicklungsschritt, den sie jetzt hatten und jetzt wollen sie aber moderner werden und deswegen verschwinden diese Elektrobikes und es wird mehr auf Autoverkehr, entwickelt sich mehr Richtung Autoverkehr. Und das ist natürlich witzig, weil wir in Europa genau sowas fördern. Wir versuchen sozusagen elektrobetriebene Fahrzeuge in die Stadt zu bekommen. Das hatten die Chinesen längere Zeit, haben es aber nicht als modern empfunden und deswegen geht es jetzt Richtung Auto. Das würde für mich jetzt auch wieder heißen, man muss vielleicht auch was an der Lobbyarbeit bezüglich Autos was ändern, dass vielleicht Auto nicht mehr als der Status oder das sind, wie sagt man, das Nonplusultra einer gesellschaftlichen Entwicklung ist, sondern dass eben eigentlich Auto auch nur ein Teil der Mobilität ist.
Genau, weil das ist ja eigentlich die Komponente daran, die auf jeden Fall sich weltweit schon lange hält und durchgesetzt hat, dass eben Auto auch ein Symbol für Wohlstand, für einen gewissen Status ist, den man erreicht hat. Und das ist ja auch in Europa noch so. Also wir sind zwar sagen wir, das Fahrradfahren nimmt zu, aber das ist betrifft auch nicht die große Mehrheit der Gesellschaft. Ja,
aber vielleicht wird ein Trend raus. Ich habe zumindest gelesen, dass das Auto als Statussymbol bei jungen Leuten stark verloren hat, während sozusagen das Smartphone jetzt das neue Nonplusultra ist. Vielleicht ist kommt ja noch
billiger.
Es ist billiger, ja. Aber auch als Image produzieren. Vielleicht kommt ja dann noch das Fahrrad als Mobilitätskomponente hinzu. Und dann wird wahrscheinlich einiges besser.
Wir haben noch 5 Minuten und wir wollen in dieser Zeit noch ganz schnell über ein anderes Thema sprechen, was ich auch sehr interessant finde und was mit dem weiteren Link, den wir hier vorstellen möchten, einhergeht, nämlich denkmaldebatten.denkmalschutz.de. Hm. Was finden wir da?
Da finden wir eine Seite von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, eine neue Seite, also die haben natürlich immer schon eine Internetpräsenz. Auf dieser Seite Denkmaldebatte findet man aber tatsächlich eine Zusammenstellung von Kontroversen im Denkmalschutz und auch von Positionen und bürgerschaftlichen Engagement. Was ich daran spannend finde und weshalb ich diesen Link damit aufgenommen habe, ist eine Öffnung der Denkmalpflege in dieses Internet und in diese neuen Medien, weil das Interessanterweise ist es ja so, dass ganz viele Debatten um Stadt und um Gebäude, das sind Denkmaldebatten. Es geht um den Abriss von Denkmälern oder es geht dann meistens auch gleich verknüpft mit der Rekonstruktion von verlorenen Gebäuden. Und das sind immer ganz emotionale Debatten, also weil eben ein Denkmal ja meistens ein Gebäude ist, das halt wirklich auch Stadt prägt, Stadtraum prägt und aber auch persönliche Geschichten prägt. Und deswegen sind diese Debatten immer unheimlich emotional. Die Denkmalpflege, vor allem die institutionalisierte Denkmalpflege, ist aber schon eher exklusiv. Sie ist sehr akademisch und sie ist eben ja ein wissenschaftlicher Bereich. Das passt oft nicht zusammen. Und es ist ganz schwierig, in diesem Bereich tatsächlich Kontroversen zu haben. Und ich war vor 2 Monaten auf einer Tagung, da ging es eben darum, wie die Denkmalpflege sich selber ihre Arbeit und ihre Ideen und Ziele besser vermitteln kann. Und da kam dann auch schon zum Vorschein, dass es wirklich eine ja schon eine Abneigung gegen das Internet gibt. Und zwar genau vor dem Hintergrund, dass man sagt, was dort steht über Denkmäler und über die Denkmalpflege, das ist einfach nicht richtig. Das ist sachlich unbedingt überarbeitungswürdig. Und deswegen dann irgendwie der Schluss zu sagen, wir nutzen das Internet nicht. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz macht eben genau das Gegenteil. Die haben nämlich gesagt, und das finde ich unheimlich klug und richtig, wir machen das gerade deswegen sehr wohl. Wir machen eine Seite, wo wir über die Kontroversen inhaltlich gut recherchiert auf hohem Niveau informieren und wo es eben auch hoffentlich bald dann zu einer Interaktion auch kommen kann, dass das irgendwie dann doch ein bisschen mehr auch noch ein Block wird. Und zwar einfach mit diesem Gedanken, wenn wir finden, dass das, was im Netz über uns steht, nicht richtig ist, dann stellen wir eben selber auch mal was ins Netz und öffnen uns somit. Und das finde ich einen guten Ansatz.
Das heißt, in Zukunft, wenn es darum geht, ein altes Theater zum Beispiel zu erhalten oder gerade eben nicht zu erhalten, dann könnte es so sein, dass die Bürger daran mehr beteiligt werden als bisher.
Das wäre toll. Also das ist auf jeden Fall wäre ein schönes Ziel, ja. Mhm.
Viele kleine Stuttgarts.
Hoffentlich nicht.
Naja, das wollen wir ja nicht hoffen. Eigentlich wäre ja genau die Hoffnung, dass eben keine vielen kleinen Stuttgarts entstehen, weil die Leute sich vielleicht frühzeitig einbringen können und weil auch auf die Leute frühzeitig gehört wird und man damit, sage ich mal, einen Diskussionsprozess startet. Und ich glaube, das ist da bei Stuttgart eben in die Richtung einiges schiefgelaufen.
Gut. Damit ist die Stunde auch schon wieder rum. Herzlichen Dank an Verena Pfeiffer-Kloss und Stefan Höfgen vom Blog Urbanophil.
Wir danken auch.
Ja, wir danken auch. Hier hat aber auch ein Hörer hat sehr aktiv getwittert, auch zum Thema das Blog, der Blog. Da haben wir total changierendes Verhalten gezeigt während der Sendung. Aber das ist nun mal so. Ich glaube, da können wir mitleben.
Das ist auch okay, ja.
Herzlichen Dank und tschüss nach Berlin.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.